Ja gut, allerseits, Herrschaften, Markus Kafka mein Name und ich bin beim Mietwagen-Podcast Host und Chauffeur in Personalunion. Das hat auch Lukas Rieger spitz bekommen. Jetzt hole ich ihn bei sich zu Hause ab und fahre ihn dann ins Studio. Lukas Rieger also. Ne? Wir haben uns ja beim Mietwagen auf die Fahne geschrieben, dass wir die komplette Bandbreite der Musik aus Deutschland abbilden wollen. Das ging ja los mit Sido, einem Deutschrap-Urgestein aus der zweiten Generation. Dann ging es weiter mit The Boss Hoss, also Leuten, die mal so ganz easy die Papas sein könnten von Lukas Rieger. Es folgten dann Drangsal und Jennifer Weist von Jennifer Rostock. Das ist eher so die Indie-Alternative-Underground-Schiene. Und jetzt also Lukas Rieger, der zwar musikalisch und auch altersmäßig nicht so wirklich zu den anderen passt, aber der natürlich auch eine interessante Geschichte hat. Er ist, glaube ich, der geburtsdatumsmäßig jüngste Musiker, den ich jemals interviewt habe. Und ich interessiere mich schon dafür, wie jemand so lebt, der bei Instagram 1,8 Millionen Follower hat und der eigentlich ohne Security nicht mehr aus dem Haus kann, weil ihn sonst die Mädels zerrupfen. All das sind Dinge, über die ich mit ihm sprechen will, genauso natürlich auch über seine Familie. Und deswegen steigt er jetzt gleich bei mir ein. Also, schnallt euch an, ich mach's auch. Bis gleich mit Lukas Rieger.
Mietwagen. Ein Live Nation Podcast, powered by Ubeco.
Hallo.
Hallöchen, Lukas.
Wie geht's?
Ausgezeichnet und selbst?
Mir auch, sehr gut. Ein bisschen bewölktes Wetter heute, aber sonst alles super.
Es ist arschkalt für die Zeit des Jahres, finde ich.
Ja,
aber wir sind ja in einem geheizten Auto.
Das stimmt.
Insofern, wir sagen natürlich jetzt nicht genau, wo wir sind, ne? Wir sind in Berlin-Mitte, wo ich dich jetzt abgeholt habe.
Ja.
Und fahren jetzt erstmal zu Huxley's. Das ist ein Konzertvenue.
Richtig.
Wo du auch schon mal gespielt hast.
Genau, meistens spiele ich da, wenn ich in Berlin bin, spiele ich immer im Huxley's. Und ist ein sehr schönes Venue.
Finde ich auch.
Da kann man auch sehr gut Konzerte angucken und so, das mag ich sehr gerne da.
Da fahren wir jetzt hin und was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass ich dich überhaupt in Berlin abhole und nicht in Hannover oder so. Wie ist denn deine Wohnsituation jetzt grundsätzlich?
Ich wohne jetzt in Berlin, habe lange in Hannover gewohnt, bei meiner Familie zwar, aber jetzt ist Berlin so mein Zugangsort, weil hier alles ist, mein Management ist hier, meine Booking-Agentur ist hier, also meine Produzenten sind hier und in London, so, es ist sozusagen meine Base, besser als in Hannover. Hannover ist ein bisschen, ist super, super süß, aber ich wohne in einem Dorf neben Hannover auch noch.
Lehrte, oder wie das heißt?
Genau, Lehrte. Ja. Ja. Und sogar in einem Abschnitt von Lehrte, das ist nochmal kleiner. Also das ist alles ein bisschen klein und super süß, aber für so Karriere und Job ist, glaube ich, Berlin das Bessere.
Und jetzt wohnst du da ganz alleine?
Ja, ich wohne ganz alleine. Das ist ganz ungewohnt. Ich habe noch nie alleine gewohnt, zum ersten Mal jetzt. Aber ich komme ganz gut klar. Ich habe erstmal mal vergessen, den Müll rauszubringen beim ersten Mal. Hat dann irgendwann ein bisschen angefangen zu stinken oder sowas wie, man vergisst irgendwie, was im Kühlschrank ist, dann zwei Wochen unterwegs oder sowas, kommt wieder und der Kühlschrank ist halt komplett, naja, so kann zum Beispiel ein Avocado war da drin oder irgendwie solche Sachen, die halt dann irgendwann schlecht werden. Das muss man dann irgendwann, bemerkt man selber.
Die klassischen Fails, wenn man das erste Mal alleine wohnt, dazu kommt natürlich, dass du dich jetzt noch um andere Sachen selbst kümmern musst, außer um Einkaufen. Ne? Du musst, putzt du?
Ich putze so grundlegend und ich kann aber, einmal in zwei Wochen oder so besorge ich mir einmal so einen Cleaning-Service, der einmal nochmal so richtig durchgeht und wirklich so alles richtig gut putzt, weil ich bin nicht der beste Putzer, aber ich räume für die so ein bisschen auf und mache so alles frei, damit die überall gut putzen können.
Ja.
Und so, wenn irgendwas ist und irgendwas rumliegt oder irgendwas, keine Ahnung, ausgelaufen ist, putze ich schon das alles weg. Aber so richtig putzen, muss ich noch lernen, glaube ich.
Kochen?
Kochen schon eher, ja. Ja. Mein Onkel ist ein sehr guter Koch, der hat, glaube ich, vor 4-5 Jahren so eine deutsche Meisterschaft gewonnen im Kochen.
Ah.
Und der hat mir sehr viel beigebracht. Der hat mir so, mein Hauptgericht, was ich immer kochen kann, sind Lachsnudeln, also Lachs und Nudeln. Das ist einfach so das Ding, was er mir beigebracht hat. Und das koche ich jedes Mal, wenn ich irgendwelche Leute zu Besuch habe. Aber sonst koche ich auch sehr gerne einfach so ein bisschen, was mir so Spaß macht. Ich probiere immer sehr viel aus.
Wer besucht dich?
Er besucht mich. Meine Freunde. Ich habe sehr viele Freunde hier in Berlin. Mein bester Freund, der arbeitet jetzt hier auch bei Till Schweiger, bei Barefoot.
Wie hast du so schnell Freunde in Berlin gefunden, wenn du erst noch gar nicht so lange hier wohnst? Kanntest du die schon vorher?
Also mein bester Freund, den habe ich zu Till gebracht sozusagen.
Ah, okay.
Und der ist halt deswegen jetzt hierher gezogen. Das ist halt ganz cool, weil wir halt beste Freunde seit 5-6 Jahren sind. So. Und auf einmal.
Ah, okay, dann seid ihr beide in Berlin zur gleichen Zeit. Das ist natürlich cool.
Das ist schon ganz cool. Und dann habe ich noch einen anderen Kumpel hier gefunden, der so sehr close mit mir ist. Und mit dem mache ich eine App zusammen.
Aha.
Und diese App ist eine Video-Challenge-App.
Gibt's die schon?
Die gibt's schon, ja.
Ah.
Die heißt Fuego. Und da macht man sozusagen so Challenges. Das heißt, wir wollten so einen Platz kreieren, wo wir wirklich so Leute darauf, so einen kreativen Space kreieren, wo Leute was machen können, wo Leute etwas starten können und ihre Community, also entweder wenn sie eine Community haben, die auffordern oder sonst ihre Freunde einfach auffordern, das mit denen zu tun. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, ich kann dreimal hintereinander einen Ratschlag machen, filmst du das und dann kannst du mit einem Klick deine ganzen Freunde herausfordern und dann können die es auch posten.
Und die hat er oder ihr die programmiert?
Genau, also er hat zwei Coder, die das programmieren und wir haben halt die Idee zusammen gehabt. Dann haben wir das vor über einem Jahr, haben wir uns getroffen und dann waren wir noch in Hannover und haben uns irgendwie Tag und Nacht dahingesetzt und halt diese Idee konzipiert und überlegt, was noch fehlt, was wir am besten da reinpacken können. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass jetzt vor 2 Wochen oder so ist die App zum ersten Mal gelauncht.
Aha.
Und das ist ein sehr aufregender Monat jetzt für uns so. Der erste richtige Monat mit der App.
Ja, glaube ich. Ich meine, du bist ja jetzt natürlich sehr breit aufgestellt, ne? Du machst Musik und bist ja jetzt auch noch App-Entwickler.
App-Entwickler, ja.
Riesen-Business wird das alles.
Ich finde es halt cool, dass man so viele Sachen so erleben kann und machen kann in dieser ganzen Medienbranche. Und wenn ich so die Chance dazu habe, irgendwie meine Fühler überall auszustrecken, versuche ich immer alles so mitzunehmen, alles zu erleben. Und wenn das gerade auch noch ein Kumpel von mir ist, mit dem ich das zusammen mache, ist ja fast so noch besser, weil man auch irgendwie Spaß dabei hat. Und so, man sieht es von vornherein so wachsen. So. Und ich habe auch Freunde zum Beispiel, die haben eine andere App, die heißt Telonym. Und die ist schon sehr, sehr groß. Die haben, oh, ist es hier? Schon irgendwie...
Hier sind ganz viele, also für die Hörer sage ich, dass hier auf einem Platz in Berlin ganz viele junge Menschen sind. Ja. Sieht ein bisschen so aus wie eine Demo.
Demo, ja.
Gut, sind ja in Berlin an jeder Ecke. Demo. Gerade. Ach, weißt du, was das wahrscheinlich war? Weil heute ist ja Freitag.
Stimmt.
Also, Friday, Schule ja. frei.
Schule frei.
Demo.
Wohl 12.30 Uhr?
Ja, wohl. Ja, könnte hinhauen, oder? Ich habe es nicht gelesen, was auf den Schildern steht.
Ich auch nicht.
Nachrecherchieren.
Ja, aber so ist halt ganz cool, in dieser ganzen Medienwelt so viel unterwegs zu sein.
Apropos unterwegs, du bist ja jetzt Beifahrer in diesem Ubeco Carsharing-Auto. Wie bewegst du dich in Berlin ansonsten?
Mit Carsharing.
Ach.
Ja, weil ich habe einen Führerschein vor einem Jahr gemacht ungefähr. Und es gibt bisher nur einen Carsharing-Anbieter, der mich fahren lässt unter 21.
Stimmt, du, ja klar, das ist immer so die Altersgrenze, ne?
Ja, und ich habe noch kein eigenes Auto, ich habe irgendwie gedacht, ich brauche keins erstmal hier in Berlin, dann hatte ich für eine kurze Zeit eins, dann war ich wieder zurück in Hannover und da habe ich von meinen Eltern die Autos und so und dann dachte ich mir, brauche ich erstmal keins, aber irgendwie gefühlt, es ist schon cool eins zu haben, einfach so für solche Strecken wie zum Studio fahren oder so. Ja. Also ich meine, du kannst mich ja nicht jeden Tag zum Studio bringen oder zum Huxleys bringen. Deswegen ist schon ganz, ganz schön eins zu haben, aber dann bisher halt mit Carsharing.
Ansonsten, wenn du dann dir jetzt demnächst mal wieder ein Auto zulegst, was ist dein Traumwagen?
Also ich mag sehr gerne SUVs, so Range Rover zum Beispiel.
Aha.
Mag ich sehr gerne. Also ich liebe die G-Klasse auch, aber ich finde, das ist ein sehr prolliges Auto. Deswegen
kann man wohl sagen.
Habe ich ein bisschen Angst, das zu machen. Und es ist auch noch nicht, ich glaube, mit 19 braucht man noch keine G-Klasse. So, das ist.
Ja, nee, hast du noch ein bisschen Zeit, ne?
Hat ein bisschen Zeit, mich Stück für Stück daran zu arbeiten. Und früher als kleines Kind fand ich immer so Ronaldo ganz cool. Cristiano Ronaldo.
Ja.
Deswegen, weil ich hab 11 Jahre Fußball gespielt und war.
Du warst sogar DFB-Auswahl, ne?
Ja, genau.
Ah.
Ich war richtig im Fußball-Game drin. Es war wirklich so ich dachte, ich wollte unbedingt Fußballer werden. Es war für mich das Beste, Fußball zu spielen. Und deswegen hatte Ronaldo dann irgendwann einen Lamborghini Und dann wollte ich als Kind auch immer ein Lamborghini haben. Aber jetzt langsam ist es auch, ich merke halt, dass es so ein Auto ist, was es nicht unbedingt das beste, wie soll man das sagen, Image hat.
Ja, geht so. Ne? Es gibt meines Wissens noch keinen Elektro-Lamborghini. Wird es wahrscheinlich auch nie geben.
Ja, das ist eine gute... Es gibt jetzt einen Lamp-Truck, so, auch so ein SUV von Lamborghini.
Ja.
Das ist auch ziemlich krass. Den habe ich in L.A. gesehen, ein paar Mal. Und das sieht schon, ist ein richtiges Monster auf jeden Fall. Aber auch unnormal teuer. Und also es ist, glaube ich, noch ein weiter Weg, bis ich mir irgendwann mal ein Lamborghini kaufe, wenn überhaupt. Es war nur ein Kindheitstraum von mir damals. Wegen, was macht man so, wenn Ronaldo einen fährt und man ist auch Fußballer und dann möchte man auch irgendwie so sein wie der.
Ja, so ging es wahrscheinlich ganz vielen Kids, die damals Fußball gespielt haben.
Ich glaube ich. Hast du auch Fußball gespielt?
Ja, ich habe auch Fußball gespielt. Ich war sogar fast zweite Bundesliga. Also kurz bevor ich da in die erste Mannschaft kam. Damals hatte ich eine total krasse Verletzung und dann hat der Arzt gesagt, also mir haben sie von hinten Schienbein und Wadenbein durchgetreten.
Boah. Alter.
Und dann hieß es halt so, ja, du bist jetzt mindestens ein halbes Jahr eher länger raus. Und das war halt gerade so die Zeit, in der ich dann Abi gemacht habe und wo ich mir dann überlegt habe, okay, setze ich jetzt nochmal alles auf die Fußballkarte oder mache ich jetzt so auf dem zweiten Bildungsweg so in Medien? Mhm. Und dann ist es halt so dieses Musikjournalisten-Ding geworden. Und der Fußballtraum, der war dann ganz schnell erledigt. Wieso hast du denn nicht weiterverfolgt?
Ich war dann irgendwann... Ich glaube, ich war damals mit diesem DFB-Auswahl-Dings, da war ich irgendwie 15 oder so. Da war ich gerade bei The Voice Kids. Und da habe ich richtig viele Trainingseinheiten verpasst wegen The Voice Kids schon.
Okay.
Und da war ich auch schon so auf der Kippe, aber mir wurde halt schon gesagt, Lukas, entweder du musst durchziehen oder du musst nicht durchziehen, weil wir haben keine Zeit für Leute, die nicht da sein können. Und das habe ich auch vollkommen verstanden. So, man muss, wenn man Fußballer werden möchte, muss man immer zum Training kommen und sowas. Aber ich habe mir dann Gedanken gemacht, dann war ich noch ein paar Mal da beim Training, aber habe mir dann Gedanken gemacht darum und dann habe ich einfach gemerkt, dass Musik mir wichtiger ist als Fußball und ich mehr in der Musik aufgehe als im Fußball. Fußball ist super, super schön zum Spielen so, aber ich glaube auch, das wäre nichts für mich geworden. Also ich liebe es, Fußball zu spielen, aber es macht mir auch unglaublich Spaß, aber Stück für Stück, je höher es ging, hat es für mich immer mehr Ernsthaftigkeit angenommen und da waren Leute dabei, die haben den Spaß einfach aus der Seite gestrichen und wollten nur noch...
Ja.
Ich meine, wenn ich nicht gewinne oder so im Fußball, war ich auch richtig, richtig sauer und pissed und sowas. Ich bin auch sehr ehrgeizig da gewesen. Aber trotzdem muss man daran Spaß haben. Und die haben mir irgendwie so ein bisschen irgendwann den Spaß genommen, indem sie einfach nur noch rumgeschrien haben, nur noch versucht haben, ja, einfach diesen Spaß zu den Kids zu nehmen und einfach nur noch auf Push, Push, Push.
Es ist halt dann ein richtiger Drill, ne? Und da hast du dann auch für gar nichts anderes mehr Zeit.
Genau, und so. Dann dachte ich mir, Fußball oder Musik. Und manchmal denke ich mir, wie wäre es geworden, wenn ich Fußball weitergemacht hätte? Weil ich denke so, jetzt wenn ich 19 bin, hätte ich schon irgendwie irgendwo Cooles spielen können.
Stell dir mal vor, dann wärst du jetzt wahrscheinlich so auf dem Sprung in die Nationalmannschaft.
Wenn es gut gelaufen wäre?
Kai Havertz ist so alt wie du zum Beispiel.
Der ist 19?
Ja, glaub. Oder gerade 20 geworden, aber ihr seid ungefähr ein Jahrgang. Naja, aber gut, das ist ja auch nicht allzu schlecht erwischt mit der Musik, ne?
Das stimmt.
Also, ja, ich da gibt es ja gar nichts zu bereuen.
Nein, auf jeden Fall nicht. Ich bin wirklich super glücklich darüber. Musik ist einfach ganz, ganz toll, wie viel ich auch leben darf. Ich meine, ich komme so viel in der Welt rum, mache überall Musik. Ich bin viel in Los Angeles. Ich bin, war jetzt einen Monat lang in London für mein Album Justice.
Also in L.A. und London auch so mit Leuten, mit denen du dann arbeitest da an der Musik und an der Platte?
Ja, also in London war ich die ganze Zeit, im ganzen Januar und da habe ich nur an Album gearbeitet. Aufgenommen, neu produziert, umgeschrieben. Also das war wirklich einen Monat lang komplett nur Album. Und war sehr... Und
dann wahrscheinlich so mit einem Songwriting-Team dann auch,
genau,
oder?
Wir haben, also es war ein Team von zwei Produzenten, der ist ein Noxa, die machen sehr viel für diesen Hugel, also die machen alles für Hugel und Hugel ist der Typ, der hat diesen Bella Ciao Remix gemacht.
Ah ja, genau.
Bella Ciao. Und der war auch dann dabei und sowas und dann haben wir uns die ganzen Songs angehört, zusammen gegessen und das war eine sehr schöne Community da und ich habe, glaube ich, das war ein guter Schritt, da hinzugehen nach London, weil ich möchte auf jeden Fall einen sehr internationalen Sound kreieren, weil ich ja auch in andere Ländern auf Tour gehe, wie, keine Ahnung, ich war in Paris auf Tour, in Polen, in Tschechien und sowas. Und deswegen möchte ich auch einen Sound generieren, den jeder hören kann und den jeder irgendwie versteht. Und deswegen war London, glaube ich, eine sehr gute Wahl, weil ich wollte eigentlich nach L.A. gehen, aber L.A. ist halt immer so, ich musste Forth and Back gehen, wegen Tour und Presseterminen, wegen Album und sowas. Und ich könnte nicht einfach so jede Woche einmal zurück nach Berlin fliegen aus Los Angeles. So, das ist schwer.
Ja, klar. Ist halt nur unterwegs und eigentlich nie so richtig da. Einen ständigen Jetlag dann.
Ja, Jetlag ist vor allem, wenn ich nach L.A. fliege, ist das viel schlimmer als zurück, zum Glück. Ja. Aber manchmal in L.A. schlafe ich einfach so um 5 Uhr, also um 17 Uhr ein und wache den nächsten Tag um 5 Uhr morgens auf, habe einfach 12 Stunden geschlafen und dann ist der ganze Tag schon so verschoben.
Klar, bist du im Arsch. Naja, international sagst du, deswegen wahrscheinlich auch schon ganz früh am Beginn deiner Karriere die bewusste Entscheidung, Englisch zu singen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe früher immer schon englische Musik gehört. Ich hatte eine lange Zeit, wo ich Say When I Do gehört habe. Das war auch eine sehr große Prägung in meinem Leben, so, weil meine Mama hat ihn auch übertrieben gefeiert.
Ja.
Aber dann gab's halt sowas wie ich habe halt viel Michael Jackson gehört in meiner Kindheit. Dann gab's irgendwann Jason Derulo, der dann dazu gekommen ist. Bruno Mars und so. Und die haben mich schon sehr geprägt mit deren Musik. Und es war halt immer international, viel mit Tanzen, viel mit Show verbunden. Es waren nicht nur, also einerseits waren es die Songs, aber es waren auch irgendwie die Show, die sie gemacht haben. Man hat irgendwie gemerkt, das sind auch Entertainer, so. Und ich möchte auch bei meinen Konzerten die Leute natürlich gute Musik geben. Das ist so das Wichtigste, aber trotzdem auch fast genauso wichtig ist, einfach eine gute Show zu machen und die Leute mit einzubinden in die Show, und weil das, die, ich meine, die, meine Fans, die kaufen sich da von den Taschengeld ein Ticket.
Ja.
Und ich möchte, dass die da auf jeden Fall den besten Abend ihres Lebens haben gefühlt.
Das heißt, hast du Tanzunterricht auch?
Ja. Ich habe einen Monat vor der Tour geht's wieder los mit Tanzunterricht jeden Tag, Gesangstraining jeden Tag. Und jetzt hier in der Zeit, wo so ein bisschen eher so Albumpromo ist, habe ich halt immer mal so einmal in der Woche treffe ich mich mit meiner meinen Choreografen und gehe mir so ein bisschen so mal die Ideen durch für die Show und sowas, damit wir schon mal so eine Grundidee haben, wie es werden soll. Für meinen Kopf einfach schon mal zum Einprägen, und dann wird aber richtig trainiert erst einen Monat vor der Tour.
Okay. Zweite Sache, die mich so ein bisschen gewundert hat, als ich dich abgeholt habe, ist, du hattest weder ein Manager und, was mich noch viel mehr gewundert hat, ein Security dabei.
Ja.
Und das ist ja jetzt gar nicht so weit hergeholt, dass wenn wir jetzt irgendwo an der Ampel stehen und, keine Ahnung, eine Schulklasse, die auf Klassenfahrt in Berlin ist, kreuzt die Ampel,
ja,
wenn die dich dann erkennen, dass sie uns die Karre auseinandernehmen.
Einmal ist passiert, da sind wir durch Berlin gefahren im Auto. Und ich musste an der Ampel warten, und da ist eine Schulklasse, so 5 Leute ungefähr davon, so eine Gruppe. Ich glaube, die hatten gerade so Free Time. Und dann haben sie mich gesehen im Auto, sind einfach auf der Straße stehen geblieben. Und alle Autos haben halt schon gehupt, und ich war so, Leute, ich kann leider nicht aussteigen, ihr müsst jetzt weitergehen. Und das war so, ja, ist krass, dass sie so ein, aber die hatten so einen kleinen Schockzustand gefühlt, so kurz gehabt, weil die,
also wie so ein Reh im Licht, oder?
Ja, man denkt halt nicht, also man, wenn man über die Straßen geht, denkt man halt nicht, dass man jetzt irgendwen sieht, den man irgendwie kennt von irgendwo.
Dich dann auch noch, ne?
Und aber jetzt gerade, ich meine, mein Security ist oft dabei, so, der ist auch auf Events dabei, aber wenn ich jetzt normal wohne oder normal auch einkaufen gehe, kann ich ganz normal einkaufen gehen.
Echt, also in Berlin glaube ich ja, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, da, wo du ursprünglich zu Hause bist,
ja,
oder selbst in Hannover oder so, oder ne, je kleiner die Städte sind, du kannst doch nicht mehr auf die Straße gehen, oder?
Nee, also in Berlin ist es wirklich sehr entspannt, weil Berlin ist so groß und so vielseitig, dass man da gar nicht so wirklich auffällt. In meiner Stadt zu Hause ist es natürlich ein bisschen anders. Das ist, da gehe ich meistens immer mit jemandem zusammen einkaufen, einfach damit man jemand so ein Backup hat, falls irgendwie viele Leute auf einen zukommen. Und weil da ist halt so jeder, also gerade in meiner Heimatstadt kennt mich halt noch mal mehr Leute, weil ich dafür daherkomme. Und dann ist halt sehr viel immer, ey, Lukas Rieger ist wieder in der Stadt, und dann wissen eh schon alle Bescheid, dass ich wieder da bin. Und dann geht das große Gesuche los. Aber ich meine, ich freue mich auch, wenn Leute mich ansprechen. So, das ist ja für mich so auch eine Bestätigung, dass man irgendwas richtig macht.
Das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich schon immer so an dem Punkt, wenn man plötzlich unfrei wird. Ne? Du hast dich bestimmt gefreut, immer erfolgreicher zu sein, immer mehr Follower zu haben, aber irgendwann kippt es ja dann mal, und man kann nicht mehr leben wie früher, und man kann nicht mehr wie ein normaler Mensch leben. Das ist natürlich ein Opfer, das man bringen muss. Wie schwer fällt dir das?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Opfer, was das Ganze mit sich zieht. Daran habe ich früher gar nicht wirklich gedacht, als ich angefangen habe. Als ich angefangen habe bei The Voice Kids, war ich 14.
Ja.
Da habe ich einfach, ich wollte einfach Musik machen und einfach den Leuten so zeigen, was ich drauf habe, weil ich wurde so viel runtergemacht in der Schule für die Musik, weil ich einfach Musik gemacht habe und das irgendwie anders war als irgendwie, keine Ahnung, nur Fußball spielen gehen und feiern gehen. Und
das war, als du die ersten Sachen bei YouTube hochgeladen hast, ne? Da gab's richtig Dresche in der Schule Mobbing und volles Programm.
Genau, mit hier in Kreis nehmen und rumschubsen und sowas und unter der Dusche zerren nach dem Sport und sowas mit Klamotten.
Wieso war das so? Hast du da irgendwie im Nachhinein eine Erklärung? War das Neid oder haben sie dich einfach ausgepickt, weil du dich selbst in die Öffentlichkeit begeben hast?
Ich glaube, sie haben einfach mich gepickt, damit sie nicht gepickt werden. Einfach, sie wollten einfach irgendwen picken und dann haben sie halt, es ist halt leichter, jemanden zu picken, der was anderes macht als die ganze große Mehrheit.
Ja.
Ich habe denen wirklich nie das getan. Ich war einfach ein ganz normaler Schüler, wie jeder andere auch, und war immer sehr lustig unterwegs. Und wir hatten immer sehr viel Spaß in der Schule, eigentlich. Bis zu diesem Zeitpunkt, so, da hat sich viel gewendet in meinem Leben, so, aber auch viel erfahren dadurch. Und jetzt helfe ich, ich bin ja gerade sehr aktiv in dem ganzen Anti-Mobbing.
Da hast du auch einen Song gemacht, ne?
Genau, wir gehen ja auch jetzt an Schulen zu Kindern und reden mit denen über Mobbing. Und ich habe schon einmal, wir haben es einmal jetzt gemacht. Und es ist krass, wie emotional die Kids werden und wirklich, die vertrauen mir deren Geschichte an und fangen auch einfach an zu weinen oder sowas. Aber es ist krass, weil ich einfach da sein möchte für die und ich möchte denen zeigen, ey, ich habe auch sowas erlebt in meiner Kindheit und ich hatte niemanden, mit dem ich richtig darüber sprechen konnte. Und ich möchte dafür für die Kids halt da sein.
Es ist sehr gut, dass du das machst, weil ich meine, ne, da erzähle ich ja nichts Neues, dass das halt echt ein Riesenproblem ist und dass die Kids dann meistens total allein mit dem Problem sind.
Auf jeden Fall. Es gibt ja immer wieder auch so, keine Ahnung, ich meine, es gibt sogar Suizidfälle wegen Mobbing. Das ist einfach vollkommen irre und das muss man sich überlegen, dass einfach Kinder, andere Kinder so weit bringen, dass sie sich einfach umbringen wollen. Ich finde es ganz verrückt, gerade, es sind ja meistens Kinder, weil Kinder können echt fies sein, so.
Das Krasse ist halt so, dass das jetzt eine Generation ist, die das alles vollkommen neu lernt. Also das ganze Social Media Ding, wie man damit richtig umgeht, wie viel von sich man dann preisgeben will und eben, dass man alles genauso macht, dass es einem nicht um die Ohren fliegt. Und ich meine, du bist mittlerweile so richtiger Social Media Profi, ne? Also du hast bei Instagram über 1,8 Millionen Follower, YouTube 500.000 Abonnenten und hast du das so verinnerlicht, dass du das nicht als Marketing-Tool siehst, sondern ist es für dich dein ganz normales Leben, dass das meiste davon Social Media mäßig stattfindet?
Ja, so ist es für mich in meinem Kopf auf jeden Fall, aber ich finde, Social Media ist nicht mehr das, was es mal war. Langsam verstehen es alle, also am Anfang vor 4 Jahren, als ich angefangen habe mit Instagram, da war Instagram noch ganz neu, da hat das noch keine Marke auf dem Schirm gehabt so richtig.
Ja.
Aber langsam, oder es haben jetzt alle Marken verstanden, Instagram ist das neue Tool oder YouTube ist das neue Tool, um Werbung zu schalten. Und leider...
Das ist ein Hinweis darauf, dass es nicht mehr lange gut geht oder
genau.
Nicht mehr lang cool ist.
Und das ist der Hinweis darauf, dass es einfach... Das wird jetzt einfach ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr, was ich gar nicht cool finde. Ich mache Social Media nicht, weil ich da Sachen bewerben möchte, die gar nicht von. Also ich bewerbe natürlich meine Musik, weil das bin ich, das ist mein normales Leben. Ich mache Musik so. Natürlich werde ich mein Album, meine Tour, aber ich habe einfach gar keine Lust, irgendwie jetzt immer zu posten. Keine Ahnung. Hier ist die neue Creme und sowas. Das ist einfach so. Dafür bin ich nicht auf Social Media gegangen. Ich bin auf Social Media gegangen einfach um den Leuten mein Leben zu zeigen und um eine gute Zeit zu haben. Und das wird aber jetzt so krass dafür benutzt, einfach nur Geld daraus zu schöpfen. Und das macht mir persönlich nicht mehr so viel Spaß wie früher. Also das ist einfach, also ich mache das auf jeden Fall super gerne weil ich eine riesen Fanbindung habe zu meinen Fans dadurch, durch Instagram und durch direkt.
Dafür ist es das beste Tool natürlich.
Das ist wirklich das beste Tool dafür. Aber ich glaube, jeder, der sich mit Social Media beschäftigt, versteht, dass das halt gerade super, super doll genutzt wird zum Geld machen und zum Geld ausgeben und ist halt schwierig, weil ich finde, das ist nicht der Sinn von Social Media gewesen damals.
Kriegst du richtig krasse, unmoralische Angebote, viel Geld, damit du irgendwas platzierst?
Komplett auf unsinniges, also irgendwelche Sexspielzeuge oder sowas. Ich habe definitiv nicht die Zielgruppe. Also gar nicht die Zielgruppe dafür. So.
Ja, dann, was die Leute kommen.
Dann wollen die mir da viel Geld dafür geben, weil dann denke ich mir so, ey, nein, einfach, dann nehme ich das Geld lieber nicht und mache aber, ich kann meinen Fans, die jungen Fans, manchmal sogar noch 10 oder 11 haben das Instagram von ihren Eltern mitgemacht und so. Ich würde das moralisch gar nicht wollen, dass ich da irgendwelche Werbung für Sexspielzeuge mache. So, das ist
das wäre echt ein bisschen schwer.
Absurd, aber die wollen halt irgendwie, keine Ahnung, die haben halt irgendwie ein Marketing-Topf, Budget, was sie auch immer, und was sie irgendwie ausgeben müssen, dann fragen sie halt einfach alles an, was geht, aber ich verstehe halt nicht, wie Leute sowas nur fürs Geld dann unbedingt machen wollen.
Wir sind jetzt hier am Huxleys angelangt, das ist immer ein bisschen kompliziert mit Parken, weil da irgendwie so eine Schranke ist. Vielleicht können wir uns hier mal kurz irgendwo ins Halteverbot stellen. Ja, hier sieht's gut aus. Wie ist es ansonsten? Wie gut kannst du mittlerweile leben von dem, was du machst?
Doch, ganz gut. Also ich lebe einfach meinen Traum. Natürlich hat man viele, viele Ausgaben als Musiker, gerade so, wenn man so auf Tour geht oder wenn man irgendwie, ich meine, mein Security zum Beispiel muss ich auch bezahlen und wenn damit mitkommt, sowas. Und ich glaube, wenn ich nur auf Instagram wäre und Places machen würde, würde ich mehr Geld verdienen. Aber dann würde ich nicht glücklich werden mit dem, was ich mache. Und ich möchte lieber happy sein und weniger Geld verdienen, als einfach nur Geld zu verdienen, ohne dass ich das wirklich mag, was ich mache.
Weil du auch schon mal kurz deine Mutter erwähnt hast, im Zusammenhang mit Instagram. Deine Eltern haben beide auch einen Insta-Account mit jeweils so um die 100.000 Follower, ne?
Ja.
Hast du ihn denn eingerichtet?
Ja, ich habe den eingerichtet damals, weil ich fand es irgendwie lustig, dass meine Eltern mal meine Welt kennenlernen, weil die wussten am Anfang gar nichts, also wirklich exakt null. Und ich wollte denen so ein bisschen zeigen, was ich mache, weil meine Eltern haben mich so supportet in dieser ganzen Welt, haben die mich so, ja, die haben mich wirklich zu The Voice Kids hingefahren, abgeholt, überall hingefahren, wo ich hin wollte. Und ich wollte, dass die immer noch wissen, was ich mache und was so abgeht in meinem Leben.
Die Musik haben sie ja verstanden, du kommst ja aus einer sehr musikalischen
Familie. Genau, also die Musik haben sie verstanden auf jeden Fall. Meine Mama ist ja Musiklehrerin, Papa spielt immer so Gitarre zu Hause und so. Und ich war da auch auf einem Musikgymnasium, hab da sehr viel Musiktheorie gelernt und auch die ganzen Noten lesen, Noten schreiben, komponieren und sowas. Hab das eher so beiseite gestellt, diese ganze klassische. Hab mich mehr auf Pop Musik konzentriert, aber theoretisch gesehen könnte ich jetzt auch, können wir auch irgendwie was komponieren zusammen, aber das, was sie halt nicht verstanden haben, war die ganze Online-Sache dann am Ende. Und die waren so, was machst du? Ich war dann irgendwann voll viel live, also Live-Video, sowas wie Insta Live gab es damals, das hieß YouNow.
Ja.
Und damit bin ich auch sehr groß geworden, das hat mich wirklich sehr hochgebracht auch. Und sowas hat mir halt nicht verstanden. Ich war halt 2 Stunden lang live im Internet und dachten sich, was macht dieser Junge da gerade? Und ich musste denen halt irgendwie erklären, was ich da mache. Deswegen habe ich denen dann gezeigt, was ich mache. Da haben die unten meinen Livestream geschaut, wo ich oben im Zimmer saß und Gitarre gespielt habe oder sowas. Und irgendwann dann habe ich mit Papa Instagram gemacht und auf einmal hat er dann 50.000 Follower gehabt. Ich war so, wow, okay, krass. Und dann meine Mama, sie möchte es auch irgendwie haben, um zu gucken, was ich mache. Und dann haben die beide einfach Follower bekommen durch meine Fans halt. Und das ist ganz süß, wie die immer, also die langsam verstehen sie, wie so Stories gehen oder wie ein Post geht. Sowas wie so markieren, wissen sie noch nicht genau, wie das geht, so Lukas Rieke oder sowas, aber sie wissen schon mal, wie man einfach einen Post raushaut und sowas. Und das ist schon ganz süß, dass sie sich da sehr viel Mühe auch geben, das zu verstehen und auch mich da irgendwie meine Beiträge zu liken oder zu kommentieren. Und dann meine Mama zum Beispiel wollte mal was kommentieren, dann hat sie mir einfach eine Direktnachricht geschickt. Und dachte, es wäre öffentlich. Mhm. Und dann hat sie so geschrieben, wir sind stolz auf dich irgendwie so, Lukas, und wir freuen uns sehr, dass deine Fans alles hören dürfen, die Songs hören dürfen und so. Aber es war einfach eine Direktnachricht, die nur ich bekommen habe. Meine Mama dachte aber, es geht an die ganze Welt hinaus. So, also das ist so schon ganz süß, dass sie so da Stück für Stück.
Besser als umgekehrt, weil in meiner Familie haben die Leute, die so ein bisschen älter sind, die posten auf meine Wall und denken, es ist eine Direktnachricht und schreiben dann Familiengeheimnisse da rein.
Oh, okay, wow. Ja, das ist...
Kann auch passieren.
Okay.
Also deine Familie ist voll bei dir.
Ja.
Aber werden die dann belegt von deinen Fans, deine Eltern? Schreiben die denen, ich möchte aber jetzt Lukas mal treffen?
Die schreiben den bestimmt, aber ich glaube, die wissen gar nicht, wie das zurückschreiben geht. Also die wissen, manchmal durch Zufall kommt irgendwer in die Direktnachrichten rein und dann klickt meine Mama da irgendwie drauf oder so und auf akzeptieren, weil sie halt nett sein möchte. Aber sie weiß gar nicht, glaube ich, wo die ganzen Anfragen sind. Das ist ja, man muss ja auch rüberswipen auf Direktnachrichten, dann oben auf diese Anfragen gehen und dann auf akzeptieren. Ich glaube, das weiß sie gar nicht, wie das geht. Ich glaube, sie, so durch Zufall hat sie irgendwann mal einem Fan zurückgeschrieben, weil sie einfach so durch Zufall auf diese Nachricht gekommen ist und dann dachte sie, okay, schreib mal zurück. Aber sie weiß, glaube ich, gar nicht wirklich, wie das funktioniert.
Aber ist es so, dass auch Leute so Fans vor dem Haus deiner Eltern irgendwie abhängen oder die anrufen?
Wenn ich da bin, sind oft Leute da.
Und das wissen die dann? Ja klar, das wissen die irgendwie rum.
Ja, es spricht sich dich? Rum, man sieht mich, in meinen Storys sieht man, dass ich zu Hause bin. Ja. Wenn ich bei meiner Familie bin, wenn ich kann und ein Foto mit meinen Eltern poste, bin ich wahrscheinlich zu Hause irgendwie. Und dann, es war einmal sehr creepy, da bin ich rausgegangen, zu meiner Oma gefahren, mit dem Skateboard. Es war dunkel schon. Und auf einmal höre ich aus dem Dunkeln Lukas. Und ich habe mich so erschrocken, weil es einfach aus dem Dunkeln kam. Und dann standen einfach im Dunkeln eine Familie mit zwei Kindern, die einfach nur ein Foto haben wollen. Aber es war einfach so sehr gruselig, weil es einfach dunkel war, irgendwie so gegen 9.
Ja, wenn die dich da so abpassen soll, ist es schon echt so ein bisschen... Und gruselig,
ja, das ist wirklich, das ist ein bisschen gruselig, aber meine Eltern werden meistens so in Ruhe gelassen, nur es ist halt, so, wenn die auf die Straße gehen oder in die Stadt gehen nach Hannover, werden die aber auch schon manchmal erkannt und sagen die, ey, das sind die Eltern von Lukas Rieger und dann machen die auch ein Foto mit denen und sowas. Also das ist schon sehr, sehr süß und das verstehen die halt gar nicht. Die sagen immer zu mir, Lukas, warum wollt ihr mit mir ein Foto haben?
So, ja, weil es ein Teil von dir ist
ja,
dann auch.
Genau, weil es einfach ein Teil von mir ist.
Aber kommen sie klar drauf? Ist es nicht so, dass die deswegen irgendwann mal auszucken jetzt?
Nee, die kommen auch schon mit klar. Das ist auch, sie sind ja meistens in ihrem Dorf und gehen da einkaufen und da kennt man sie ja sowieso und das will keiner Fotos machen. Aber wenn sie halt manchmal in die Stadt gehen, nach Hannover rein oder so, dann passiert halt manchmal. Aber es ist so gering, dass das, dass sie damit gut klarkommen, glaube ich.
Die Leute kennen inzwischen auch deine Schwester,
ja.
Zu der du ja ein sehr, sehr enges Verhältnis hast. Deine Schwester ist krank. Mhm. Was ist das für eine Krankheit?
Das heißt Mikrozephalie. Das ist, sie wurde normal geboren, dann durch einen, also wir können es nicht 100% sagen, aber wir haben mit vielen Leuten gesprochen und das ist wahrscheinlich durch einen Impffehler damals passiert, dass ihr Kleinhirn aufgehört hat zu wachsen.
Okay.
Und das nennt man Mikrozephalie. Und ja, sie kann halt nicht, also sie hat halt deswegen eine Behinderung und kann halt nicht reden, nicht alleine essen, nicht gehen. Also sie kann an der Hand gehen zum Beispiel. Ich kann sie zum Beispiel, wenn ich sie nehme, kann ich mit ihr ein paar Schritte gehen, aber sie kann das nicht von alleine gehen.
Und wie war das für dich, als du selbst noch ein kleiner Junge warst und mit deiner Schwester aufgewachsen bist, hast du wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig verstanden, warum deine Eltern sich in erster Linie um sie kümmern,
ja.
Ne?
Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich so unbedingt in die Öffentlichkeit wollte, weil als kleiner Junge da mit 5, 6 und sowas checkt man halt nicht, warum die Eltern immer mit der Schwester was machen. Und natürlich haben sie auch versucht, mit mir was zu machen, aber ich habe halt dann gemerkt, dass sie dann irgendwie trotzdem mehr Fokus auf meine Schwester legen mussten.
Ja.
Und früher habe ich aber gedacht, das machen die einfach so, weil sie mich nicht mögen. Und war ich immer richtig traurig, habe immer gefragt, mögt ihr mich nicht oder so? Ich meine dann doch, wir lieben dich genauso wie deine Schwester, aber meine Schwester braucht einfach mehr Aufmerksamkeit. Und das habe ich halt am Anfang, weiß ich, wann man das, irgendwann versteht man es schon, aber als Junge halt, als kleiner Junge irgendwie dann nicht so. Und dann habe ich halt mit 11 zum ersten Mal so einen Song gemacht, als ich allein mal zu Hause war, meine Eltern irgendwie unterwegs waren mit meiner Schwester irgendwie im Krankenhaus irgendwas prüfen lassen oder sowas. Ja. Und da habe ich einen Song geschrieben und da hat es mir irgendwie voll gefallen, dass Leute darauf reagiert haben, auch wenn es dann schlecht war. War es trotzdem irgendwie eine gewisse Art von Aufmerksamkeit und von Leuten, die irgendwie darauf reagieren. Und dann habe ich das irgendwie verfolgt und wollte unbedingt mehr machen. Und ich glaube schon, dass das zu tun hat mit denen, dass ich halt auch irgendwie gehört werden wollte.
Ja. Und ich meine, jetzt ist es ja so, dass du, du bist ja rein familiär bedingt auch, wenn man so will, ein Botschafter für Inklusion, ne? Dass man, also du gehst in die Öffentlichkeit damit, sagst, du hast eine Schwester, die an dieser Krankheit leidet und das ist, damit erzeugst du ja auch eine Öffentlichkeit und ein Bewusstsein,
ja.
Für Familien, bei denen es ähnlich ist und auch bei deinen Fans ein größeres Verständnis wahrscheinlich auch für Menschen mit Behinderung.
Auf jeden Fall. Das ist gerade für mich, ist das in meinem Leben habe ich sehr viel damit zu tun gehabt, dass halt auch Leute oder Kinder es dann irgendwie eklig fanden, dass meine Schwester anders ist, dass sie wie Kanon gesabbert hat zum Beispiel oder sowas. Und das ist einfach so ein Ding.
Ja, sind da krass manchmal, ne?
Ja, und, Kids, ja. Und ich war immer so, ich habe sie immer beschützt und versucht zu beschützen und einfach gesagt, ey, das ist meine Schwester, lass sie in Ruhe. Sie ist einfach anders als ihr. Und trotzdem ist sie meine Schwester. Und dieses Gefühl möchte ich halt auch. Ich habe auch Fans zum Beispiel, die auch Geschwister haben mit Behinderung und erzählen mir von ähnlichen Erlebnissen, so dass Leute das eklig fanden oder sowas. Und ich möchte halt wirklich den Leuten erzählen oder zeigen, dass das nicht eklig ist, so dass jeder Mensch gleich ist, obwohl er auch wenn er eine Behinderung hat, dass wir trotzdem mit denen ganz normal umgehen können. So, ich rede mit meiner, auch wenn meine Schwester nicht antworten kann, ich rede mit ihr trotzdem, weil ich glaube, dass sie trotzdem versteht und dass sie trotzdem aufnimmt.
Ja. Ja. Finde ich gut, dass du dich da so einbringst und das auch nicht in der Öffentlichkeit unter Verschluss hältst. Das wäre nämlich ja auch eine Option, machen bestimmt auch viele andere, die sagen so, ja, nö, also.
Ich hab sie ja erst 2016 gezeigt, glaube ich. Mhm. Weil ich die ersten zwei Jahre, ich wollte bei The Voice Kids zum Beispiel, wollte ich nie die Story haben, diese Mitleid-Story haben von wegen Lukas Krieger, der behinderte Schwester und
das hatten die total ausgeschlachtet auf jeden Fall.
Genau, und das wollte ich halt unbedingt nicht haben, deswegen habe ich sie da sehr versteckt gehalten erstmal, aber nicht, weil ich sie verstecken wollte und irgendwie mich dafür schäme, sondern einfach, um das zu schützen, dass ich einfach möchte, wenn ich irgendwie mich zeige und bekannt werden möchte, dann möchte ich da bekannt werden, weil ich bin und nicht, weil ich eine Schwester habe, die eine Behinderung hat.
Ja.
Und dann irgendwann wollte ich auch, hatte ich wirklich Respekt davor, wie meine Fans damit umgehen würden, wie Leute damit umgehen würden, dass ich eine Schwester habe mit Behinderung. Und dann hat es aber sehr gut, also sie haben es sehr gut angenommen und sehr gut verstanden. Und es war wirklich ein tolles, tolles Feedback. Auf meiner Tour halten die immer Schilder mit, also meine Schwester heißt Marie, und halten immer Schilder mit Marie ist toll und sowas. Und das ist wirklich so herzergreifend. Meine Mama, die weint jedes Mal, wenn sie auf einem Konzert ist und diese Schilder sieht, weil es für die einfach so toll ist, dass sie weiß, dass ich so zu meiner Schwester stehe und ja, einfach so für sie auch ein Stück das mache.
Ja, finde ich gut. Wir stehen immer noch vorm Huxleys. Wenn du Konzerte spielst, du hast ja gesagt, du willst auf jeden Fall den Leuten auch eine Show bieten.
Ja.
Ist es kompliziert, überhaupt eine Show zu spielen für dich und die Leute irgendwie auch von der Bühne einigermaßen wegzuhalten. Also die wollen ja bestimmt alle sofort auf die Bühne
springen.
Oder in den ersten zwei Reihen stehen.
Also ja, die ersten zwei Reihen sind das Problem, glaube ich. Wir haben ja so Wellenbrecher da vorne stehen. Es sozusagen so einen Abstand zwischen Bühne und Fans gibt, wo ich auch mal runtergehen kann und die halt ein Hallo sagen kann. Zum Beispiel, ich gehe meistens am Ende der Show mal runter in diesen Graben und mache einmal meine Hand so, da könnt ihr alle meine Hand einmal so berühren. Aber wenn es reingeht in die Show, sind die ersten zwei Reihen immer sehr hart umkämpft. Also das ist wirklich immer so mit manchmal so mit Kratzen und Beißen und sowas. Und das ist halt dann eher unschön. Aber dafür ist mein Security natürlich da, der dann wirklich sagt, stopp. Und dann hören die auch auf den und sagen, okay, sorry. Und dann wird es wieder ein bisschen so die Energie rausgenommen. So ein bisschen diese nicht Energie, sondern, wie soll man sagen, so dieses Verbissen da rausgenommen.
Ja, du bist ja da auch ein gebranntes Kind. Es gab ja mindestens einmal, als ihr in Ulm so ein Meet and Greet Autogrammstunde hattet, gab es ja richtig Chaos, ne? Da waren ja paar tausend Girls da und da sind ja dann ein paar umgekippt auch und eine Rolltreppe wurde gesmashed.
Genau, die Rolltreppe, ja, das war wirklich verrückt. Das war wirklich einer der verrücktesten Tage in meinem Leben. Ich bin auf der Rückfahrt dann direkt im Auto eingeschlafen, weil das so viel Input für meinen Kopf war. Es war normaler Tag, ich dachte, wir machen ein Meet and Greet. Es war aber einer meiner ersten Meet and Greets überhaupt in Deutschland. Und das Ding war, ich habe es halt gar nicht gepostet. Ich dachte mir so, oh nein, da kommen bestimmt gar keine Leute. Ich war so auf dem Weg dahin von Stuttgart nach Ulm und ich war so, boah, hoffentlich wird das keine Blamage so für mich. Und dann kam ich nach Ulm reingefahren und ich sehe überall an jeder Litfaßsäule Lukas Rieger, keine Ahnung, Samstag, hier.
Da wussten ein paar Leute Bescheid.
Und ich dachte mir so, okay, krass, ist ja echt krass plakatiert hier. Und dann, ja, gehe ich da rein und sehe schon echt viele in meinem Merchandise so. Und auf einmal stehe ich dann davor und sehe einfach, wie so, ich glaube, am Ende waren es 3000 Mädchen oder Menschen. auch Jungs dabei, die einfach da schreiend standen und ich stand da halt oben auf der Erhöhung drauf und ging die Rolltreppe runter. Und die Idee war, dass Stück für Stück Leute hochkommen. Das Ding war irgendwann, okay. Ja, es ging, ich habe exakt 19 Autogramme gegeben, 19. Und dann hat mich ein Security weggezogen. Ich so, nein, ich möchte noch weitermachen. Die so, nein, Lukas, du kommst jetzt mit oder hier wird noch was Schlimmes passieren. Und dann wurde ich halt weggezogen und dann sind aber meine Fans auf die Rolltreppe hochgelaufen auch. Sind zu mir gelaufen, sind auf mich raufgelaufen, haben mich festgehalten und dann mussten dann halt drei Securities mich wegtragen. Und das Krasse ist, mein Team hat damit gar nichts zu tun gehabt, sozusagen, mit dieser Organisation. Es war eine Organisation von denen und ich hatte noch keine Erfahrung mit Fantreffen. Da war mein Security noch nicht mal dabei, weil ich nicht wusste, ob ich da einen brauche oder ob das so geht oder sowas. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, jedes Fantreffen möchte ich, dass wir das organisieren.
Besser also, ist, ich meine, es hätte auch richtig ins Auge gehen können. Ne? Also
ja, sehr.
Für alle Beteiligten dich angeschlossen.
Auf jeden Fall. Und ich habe dann direkt gesagt, Leute, wir machen das bestimmt nochmal hier in Ulm, aber geht bitte nach Hause. Kommt safe nach Hause. Ich möchte, dass hier niemand verletzt wird. Und dann ist diese Rolltreppe kaputt gegangen. Und es war für mich so, oh mein Gott, ich dachte mir einfach, bitte lass da keine Scherben irgendwo hinpacken. Es war wirklich ein Schreckmoment für mich. So gerade schöner Tag. Auf einmal passiert sowas und dein ganzer Tag ist so voll. Also ich hab davon geträumt, noch wochenlang. So, das war wirklich für mich ein richtiger, richtiger krasses Ding in meinem Kopf, da ich habe davon so lange noch Träume gehabt, also halbe Albträume sozusagen schon fast, weil es einfach so enorm war, was da für eine Panik dann, das heißt Panik, aber es war schon kein guter Moment.
Aber sowas in der Form macht er jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr, oder? Also nee, außer also, nur mit riesen Sicherheitsvorkehrungen.
Genau, also sowas in der Art machen wir eher weniger. Wir haben ja jetzt Tourneen, die wir spielen, wo Fans mich treffen können.
Ja.
Wir haben dann sicherlich auch mal ein, zwei Autogrammstunden. Aber die sind dann so geplant, dass ich wirklich sage, ey, ich möchte, dass mein Team das plant. Und weil nur die wissen, wie es ist. Weil wenn das Leute planen, die denken, sie wissen, wie es ist, die sagen, ey, wir hatten noch den und den hier. Das ist eine andere Art von Fans, die sie da haben. Auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, zum Beispiel ein, I don't know, Tim Bensko oder so hat andere Fans als Lukas Rieger.
Ja.
Und deswegen muss man damit einfach anders planen. Und das können halt die Leute nicht, die das halt mit den, keine Ahnung, mit anderen Leuten gemacht haben. Und dann müssen halt Leute ran, die das halt wissen, wie es mit mir und meinen Fans ist.
Also noch ist es ja noch so, das wird sich natürlich im Laufe der Zeit ändern. Deine Fans sind, würde ich mal sagen, überwiegend weiblich und so zwischen 10 und 18, oder?
Ja, gute Einschätzung sogar, ja.
Und ich meine, je älter du wirst und je mehr die Musik sich dann auch naturgemäß ein bisschen ändert, wird wahrscheinlich sich auch der Mädchenanteil so ein bisschen senken.
Ja.
Liegt dir was daran, dass auch Jungs in deinem Alter oder Leute, die du cool findest, coole Jungs, dass die deine Musik gut finden und dass sich das bald ein bisschen mehr mischt?
Auf jeden Fall. Ich mache, also zwar sind meine Hardcore-Fans natürlich die Mädchen meistens, was ja auch vollkommen cool ist und das finde ich auch sehr süß, dass die so tolle Texte schreiben und sowas. Und das ist ja auch ein bisschen nicht vorauszusehen, aber es ist ja von vornherein immer ein sehr großer Mädchenanteil gewesen.
Ja.
Und das finde ich auch super, super, super gut. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie Jungs oder so jetzt irgendwelche Fanpages machen für mich auf Instagram. Was ich auch gar nicht erwarten würde oder so. Ich glaube aber, dass mit meiner Entwicklung, mit meiner Musik, dass sie immer erwachsener wird und immer reifer auch wird. Und dass da schon auf jeden Fall auch irgendwann Jungs sagen, ey, ist eigentlich ganz coole Mucke, die Lukas Rieger da macht. Weil viele haben, glaube ich, das so ein bisschen auch so ein, wie soll man sagen, so eine voreingenommen, so, ey, das ist dieser Teenie-Schwarm da und der hat nur Mädchenfans und das ist voll uncool. Aber ich glaube, wenn man da über den Tasten springt und die mal wirklich so sich mit mir beschäftigen und sehen, dass ich einfach ein ganz normaler Junge bin, wie die auch. Und dann einfach, ich gehe genauso wie die auf die Straße und holen wir einen Starbucks-Kaffee oder so, oder einen Kaffee. Und so holen die sich auch einen Kaffee. So, es ist komplett egal, nur dass ich halt vielleicht ein paar Mal erkannt werde dabei.
Also ähnlich ging es ja auch Tokyo Hotel, ne? Die am Anfang ja auch nur Mädchenfans hatten und dann halt irgendwann ernsthafte Musik gemacht haben und lange gebraucht haben, bis man gesagt hat, hey, das sind richtig gute Musiker, die schreiben coole Songs.
Ja.
Aber dann ist es halt dann auch irgendwann schwierig, kommerziell noch so erfolgreich zu sein, weil das man hat natürlich eine ziemlich festgelegte Zielgruppe. Aber wichtig ist, dass man sich nicht drauf ausruht und sagt so, naja, komm, jetzt mach ich noch 2 Jahre lang Musik für junge Mädchen.
Ich möchte
du willst dich ja weiterentwickeln.
Auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall weiter meine Musik entwickeln, mich entwickeln als Künstler. Aber ich merke auch selber, dass ich irgendwie erwachsenere Musik mache und dass ich auch mehr noch Impact geben kann in die Musik. Und früher war das viel so, bei meinem ersten Album waren auch viele Songs, die so von mir kamen, aber es gab auch viele Songs, die so gesagt wurden, ey, sing das mal. So. Und dann dachte ich mir so, okay, singe ich für die jetzt mal ein, so. Und ich wollte zwar immer viel selber machen, aber manchmal die ganze Industrie lässt einen nicht immer selber machen. So, man muss auch irgendwie mal Abstriche machen und dann irgendwas einfach nur einsingen, was zwar dann vielleicht ein bisschen unpersönlicher ist, aber sowas möchte ich halt Stück für Stück einfach auch beiseite legen und einfach machen, was ich möchte und einfach auch Songs machen, die ich feier. Und ich glaube, das bin ich auf einem ganz guten Weg.
Wie findest du gemessen jetzt daran Leute, die bei YouTube eigentlich so über die Entertainment oder Gaming oder Sport oder sonst was Schiene oder Schminkschiene kommen, die jetzt alle plötzlich auch Musik machen? Also hier sprich Bibi, die ein Liedchen gemacht hat, oder zig Jungs, die jetzt anfangen zu rappen, bei denen man dann ziemlich eindeutig hört, dass da noch ein bisschen Übungsbedarf ist. Du kommst da rein von der Musikseite. Damit hast du angefangen und das machst du auch. Aber es gibt ja ganz viele, die jetzt so diesen Crossover wagen, ne?
Ja, also ich finde es cool, dass sie ihr Ding machen und dass sie auch Sachen ausprobieren. Ich glaube einfach, ich hoffe, dass sie es einfach alle nicht so ernst meinen. Ich glaube, Bibi hat das gemacht, weil es einfach lustiger PR-Gag war.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es jetzt wirklich machen möchte. So, ich glaube, ich finde es immer sehr schade, dass jetzt jeder, keine Ahnung, YouTuber oder Influencer Musik machen muss. So, die sollen einfach ihr Ding machen, indem sie gut sind und weiter ihre Sachen posten und Schminkvideos posten. Aber es ist einfach sehr schade für Leute, die mit der Musik aufgewachsen sind, dass dann Leute wirklich auch so durch dieses Polarisierende irgendwie auch voll viele krasse Klicks machen. Und ich gönne das ihnen auch wirklich von Herzen, so, das ist alles cool. Aber es ist komisch, wenn man so sieht, dass dann Leute, die es eigentlich gar nicht ernst meinen, damit wirklich viele, viele Klicks generieren und viele Sachen generieren, als Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen und die Wochen, jahrelang an einem Album arbeiten. Und da gibt es sehr viele Leute, die ich kenne, die wirklich Musik für Musik leben und für Musik alles tun und die weniger Erfolg haben als Leute, die einfach mal aus Spaß einen Song droppen auf YouTube und mit diesem Ding spielen, dass man es halt nicht erwartet. Aber ich meine, Bibi zum Beispiel, ich glaube, sie weiß selber, dass es nicht so der beste Song war. Und es war gerade deswegen war es so polarisierend und so gut, dieser PR-Aktion.
Ja. Du bist ja jetzt mit, also dein Album kommt ja raus jetzt am 17. Mai.
Genau.
Und wir fahren jetzt in das Studio.
Yep.
Es ist natürlich die Frage, wenn das Album jetzt rauskommt und der im Prinzip fertig ist, was machen wir denn? Was machst du jetzt im Studio?
Ich höre mir sehr gerne immer nochmal Songs so an, obwohl ich meine, das Master ist abgegeben.
Ja.
Aber ich habe jetzt kein Studio hier in Berlin zu Hause. Das heißt, ich möchte nochmal so ein paar Songs backhören, einfach nur mal dieses Gefühl anhören von wie ist der Song, ist geil auf richtigen Boxen und sowas.
Mhm.
Und dann mache ich weiter Kollaboration mit anderen Artists und mache Kooperation mit ich habe zum Beispiel einen Song mit den Lochis gemacht auf meinem Album, da wird bestimmt noch was auf deren Album jetzt auch noch kommen und sowas, und solche Sachen nimmt man dann einfach mal zwischenzeitlich auf.
Ah, okay. Hier sind wir irgendwo hier, gleich, oder?
Genau, hier links müsstest du.
Dann fahre ich immer auf den Hof.
Du kannst auch überall parken, wo du möchtest.
Okay.
Also schon da, ja.
Wie ist es denn, wenn du, also wir haben schon drüber geredet, wie es ist, wenn du draußen unterwegs bist. Du hast keine Freundin im Moment, oder?
Nee.
es ist ja nicht so ganz einfach, noch normal Mädchen kennenzulernen, oder?
Auf jeden Fall.
Also es gibt ja keine mehr in deinem Alter, die dich nicht kennt.
Ja.
Und dann ist es ja schon automatisch eine voreingenommene Begegnung.
Ja, das ist wirklich ein Punkt, der sehr schade ist, weil man kann kein Mädchen kennenlernen, was keine Meinung schon hat über mich sozusagen. Ja. Oder sehr, sehr, sehr schwer, außer sie sind aus einem anderen Land oder sowas. Ich habe zum Beispiel, als ich im Urlaub war, habe ich mich mit ein paar Mädchen unterhalten, die aus Schweden kamen zum Beispiel, die kannten mich noch nicht.
Ja.
Und das war dann sehr schön, dass man einfach mal mit Leuten redet, die einen nicht kennen, aber so in Deutschland ist es, ja, ich habe immer irgendwie, die haben mindestens schon mal den Namen gehört oder wissen schon ungefähr, was ich mache.
Und ja, und dann, wenn sie sich dann irgendwie gucken bei Instagram, dann wissen sie, Donnerwetter, den kennen noch ein paar mehr als ich.
Ja, das ist schon, ja, das ist so ein Ding, was auch sehr, ja, schade daran ist.
Hast du da eine Strategie? Also sagst du, oder dann halt einfach keine Freundin, nützt ja nichts.
Ja, ich habe da keine, also ich bin einfach fokussiert auf meine Musik erstmal und wenn was kommt, dann kommt es und ich bin ja auch viel, zum Beispiel in Amerika und sowas, da ist es halt auch nochmal anders. Obwohl dann, ist es immer so, wenn die dann auf Instagram abchecken, mein Name und ja. So, dann sehen die halt immer direkt diese Zahl. Mhm. Ist halt immer schwer, dann irgendwie was zu verstecken oder so. Aber ja, ich bin ein offener Mensch, ich bin sehr, ich gehe sehr offen durch das Leben und vielleicht gibt es ja auch Mädchen, die zwar wissen, wer ich bin, aber die einfach, ja, das ein bisschen beiseite schieben und einfach mich als Person kennenlernen wollen.
Ja, das braucht natürlich, um das dann rauszufinden, weil die können ja erstmal so tun, als wäre ihnen das egal, wer du bist.
Ja, das stimmt.
Und dann stellt man halt aber später fest, so, ist doch aus den falschen Motiven.
Ich glaube aber, man merkt irgendwann so, von wegen so, ey, kannst du mich mal posten oder folg mir mal hier und da.
Ja, ja.
So, dann ist es so, okay, du willst, dass ich dir folge, dann ist es, glaube ich, nicht das Richtige, dass wir hier jetzt irgendwie gerade zusammen sind oder irgendwie mehr zusammen machen wollen oder sowas.
Aber was macht denn dieser Zuspruch mit deinem Kopf? Also ich denke mir, du kriegst bestimmt Tausende von direkten Nachrichten bei Insta jeden Tag, wo Mädchen ganz klar sagen so, hey, könnte ich mir gut vorstellen, deine Freundin zu sein.
Ja, es ist erstmal sehr schön zu hören einfach. Das heißt ja, dass es irgendwie, dass ich sehr sympathisch auf die Leute rüberkomme. Und das ist erstmal cool zu hören, aber es ist halt so schwer darauf zu antworten, weil ich glaube, man kann schwer eine Beziehung anfangen über Instagram Direktnachrichten. So. Ich glaube, man muss da irgendwie im echten Leben lieber kennenlernen.
Wäre wünschenswert, wobei natürlich wundern wird es einen ja nicht so. Das wäre halt dann jetzt so zeitgemäß, ne?
Das wäre zeitgemäß, stimmt. Ja. Ich meine, es gab auch schon echt lustige irgendwie Gespräche mit Fans oder mit einfach Mädchen, die mir geschrieben haben, habe ich geantwortet. Auf einmal kam voll das lange Gespräch dabei raus. Es war, es gibt auch ab und zu, nicht so oft, aber ab und zu mal wieder. Und das ist gar nicht so, ja, es ist sehr interessant, so mal zu sehen, was die so über mich denken oder was sie schreiben, was sie denken. Aber man kann sich da doch irgendwie trotzdem kennenlernen, wenigstens mal so oberflächlich kennenlernen, was so gucken, wie so der Mensch ungefähr tickt. Aber ich glaube, für mich ist es schöner noch, wenn ich eine Person im echten Leben kennenlerne, einfach um zu merken, wie die Person tickt. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, ich bin noch nicht auf Tinder oder sowas. So, das
wird der Uferlos dann.
Ja, das wäre, nee.
Naja, aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wir haben uns ja heute das erste Mal getroffen, bist du halt total geerdet und bei dir und überhaupt in keinster Weise so, dass du dir den Eindruck vermitteln würdest, dass dir das alles zu Kopf steigt. So, es gibt ja auch Jungs oder auch Mädchen in deinem Alter, die, wenn sie so früh so erfolgreich sind, die halt dann komplett durchdrehen. Ne?
Ja, für mich ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass einfach der Junge bleibe, der ich immer bin, der ich immer war. Und ich glaube, meine Schwester, die erdet mich sehr dolle, weil ich so da gelernt habe, wie es einfach dieses Geschenk, dass ich sprechen kann, dass ich laufen kann, dass ich essen kann allein. Das ist so, ja, so krass, das nimmt man so als normal, wenn man einfach alles so kann. Aber wenn ich mit meiner Schwester zum Beispiel FaceTime und dann sie da sehe, wie sie halt, wie meine Mama sie füttert zum Beispiel, denke ich mir so krass, es ist wirklich verrückt, dass ich einfach alles kann und da bin ich sehr dankbar darüber. Und das hält mich so ein bisschen auch auf dem Boden der Tatsache.
Ja. Ja, glaube ich. Jetzt wirst du gleich ins Studio gehen und dir ein paar Sachen anhören und dann steuert er alles so langsam auf diese Tour zum Album zu.
Ja.
Die ist im September, geht sie los.
Ja.
Und dann auch richtig Wie lange und auch im Ausland schon?
Ich glaube 2 Wochen und das ist gerade nur Deutschland und dann machen wir wahrscheinlich im nächsten Jahr eine Tour in anderen Ländern, sowas wie Polen. Ich gehe zum Beispiel nochmal im August nach Polen für ein Konzert vor der Tour und dann denke ich mal nächstes Jahr Polen, Tschechien, Paris, solche Sachen wollen wir dann nochmal machen, weil ich hab Bock auch andere Länder zu sehen und meine Fans da zu treffen und Stück für Stück auch da die Audience zu growen und zu erweitern.
Hast du einen Überblick, wie viele nicht aus Deutschland sind von den 1,8 Millionen bei Instagram?
Ja, also ich habe, glaube ich, 35% Deutsche, dann so 15% aus Amerika, dann immer so 10% Polen, 10% Italien, 10%.
Das ist doch schon ganz schön international, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es sind sehr viele Internationale dabei gewesen. Ich glaube auch gerade durch meine Musikvideos, die ich in Tokio gedreht habe zum Beispiel.
Stimmt, ja.
Das sind auch, also da sehen Leute ja auch, dass ich nicht hier in Deutschland, also meine Wurzeln sind zwar hier und ich bin ja hier geboren und bin hier aufgewachsen, aber ich möchte wirklich in die große, weite Welt hinaus. Und ich glaube, gerade mit solchen Musikvideos möchte ich den Leuten auch zeigen, dass ich viel unterwegs bin und viel reise und sehr gerne andere Kulturen auch kennenlerne und dass sie so sehen, okay, der Junge, der möchte nicht nur in Deutschland bleiben, sondern auch in andere Länder gehen.
Platte heißt ja Justice, ne? Wie kam der Titel zustande?
Ich habe viel im letzten Jahr, anderthalb Jahren, gab es viel in meinem Leben, was sehr ungerecht war und was sehr viel mir gezerrt hat und wo ich wirklich schlaflose Nächte hatte. Aber ich glaube, das Justice habe ich mich dafür entschieden, das heißt ja Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass egal wie viel Ungerechtes passiert, dass man, wenn man daran glaubt und mal wirklich so kurz die Zeit anhält und sich mal wieder darauf konzentriert, was man wirklich möchte, dass dann irgendwann das Leben wieder einem gerecht wird. Und deswegen Justice, einfach um Leuten Mut zu machen, die auch gerade vielleicht durch schwere Zeiten gehen.
Okay. Du hast ja auch bei uns deine Playlist abgegeben, die man dann jetzt bei Spotify hören kann. Da sind Songs verschiedener Rubriken, Songs zum Autofahren, Songs im Cabrio, Song, der bei der Beerdigung läuft und aber auch Guilty Pleasure. Und damit kommen wir von Justice zu Justin, weil du hast Guilty Pleasure, Somebody to Love von Justin Bieber dir gewünscht. Hat es mittlerweile eigentlich aufgehört, dass Leute dich als den deutschen Justin Bieber bezeichnen?
Es ist weniger geworden auf jeden Fall. Damals war ich noch jünger und das war so der Start war dann sehr so Justin Bieber hier, Justin Bieber da. Langsam wird's ein bisschen weniger. Ich fand's lustig, weil langsam geht das irgendwie rüber zu manchmal auch sowas wie, ey, bei meinem neuen Musikvideo ein deutscher Shawn Mendes und sowas. Das heißt, so der direkte nächste wird gecatcht. Ist ja auch irgendwie so eine Ehre, wenn man verglichen wird mit solchen großen Stars.
Ja, auf jeden Fall. Und aber irgendwann will man dann halt schon.
Genau, einfach Lukas Riegel.
Selber sein.
Ja, möchte einfach ich selber sein und ich glaube, da kommen wir auch hin und das wird auch alles so werden. Ich muss einfach mein Ding machen und Stück für Stück einfach weiter an mir arbeiten und ich habe noch sehr viel vor in meinem Leben und ich möchte sehr viel erreichen und ich bin irgendwie gerade immer am Anfang so von allem.
Also du bist auf einem sehr, sehr guten Weg, finde ich und es hat mir großen Spaß gemacht,
mir auch,
mich mit dir zu unterhalten. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Dankeschön, dir auch.
Weitermachen.
Vielen Dank.
Okay, also mach's gut, Lukas. Bis zum nächsten Einsatz.
Zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss.